The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 25. Februar.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Donald Trump hat heute Nacht im Kongress das geliefert, was seine Fans wollen. Die große Show.
A short time ago we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world. The hottest.
Bei der ersten State of the Union seiner zweiten Amtszeit, der traditionellen Rede an die Nation vor dem Kongress in Washington, hat er gut gelaunt seine übliche Salve an Selbstlob abgefeuert. Fast 2 Stunden lang. Es war laut CNN die längste State of the Union Rede aller Zeiten. Die Botschaft? Die Wirtschaftsdaten und die Börse gehen steil nach oben. Steuern und Inflation gehen steil runter. Die Grenze ist dicht. Alles super im Trumpland.
Today our border is secure. Our spirit is restored. Inflation is plummeting. Incomes are rising fast. The roaring economy is roaring like never before. And our enemies are scared, our military and police are stacked, and America is respected again, perhaps like never before.
Wie es Tradition ist bei der State of the Union, hatte der Präsident besondere Bürgerinnen und Bürger eingeladen, unter anderem einen 100 Jahre alten Weltkriegsveteran und auch die amerikanische Eishockey-Nationalmannschaft, die gerade bei Olympia Gold geholt hat. Die amerikanische Exzellenz wurde hier gefeiert, auch angesichts des 250. Geburtstags der USA, der in diesem Jahr ansteht.
Metal Olympic Hockey Team, come on in.
Es gab viel Applaus für seine Rede. Standing Ovations, gefühlt nach jedem zweiten Satz, vor allem von Republikanern, aber auch hier und da von den Demokraten. An einer Stelle kam es zum Eklat. Trump hat die Anwesenden demonstrativ aufgerufen, aufzustehen, wenn sie folgende Aussage unterstützen würden. Die erste Pflicht der amerikanischen Regierung ist es, amerikanische Bürger zu unterstützen, keine illegalen Einwanderer.
So tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens.
Die Demokraten sind sitzen geblieben, was ich persönlich nicht schlau fand. Trump hat ihnen zugerufen, sie sollten sich schämen.
Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself, not standing up. You should be ashamed of yourself.
So weit, so erwartbar. Was gab es Substanzielles darüber hinaus? Zum einen hat er sich beim Thema Zölle vom jüngsten Urteil des Supreme Court unbeirrt gezeigt. Amerikas höchstes Gericht hatte 70% der Zölle, die Trump verhängt hat, für rechtswidrig erklärt. Das Notstandsgesetz, das er dafür bemüht hat, ermächtige ihn nicht dazu. Das haben die Richter geurteilt. Bei seiner State of the Union-Rede saßen auch viele der Richter im Raum. Trump hat sie aber nicht direkt angesprochen. Er hat sinngemäß gesagt, trotz der unglücklichen Entscheidung des Gerichts bliebe alles, wie es sei. Die anderen Länder würden ohnehin seiner Zollpolitik weiterhin folgen, weil sie Sorge hätten, dass ein neuer Zolldeal noch schlechter für sie wäre.
And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court, it just came down, it came down. Very unfortunate ruling. But the good news is that almost all countries and corporations want to keep the deal that they already made, right, Scott? Knowing that the legal power that I, as president, have to make a new deal could be far worse for them, and therefore they will continue to work along the same successful path that we had negotiated before the Supreme Court's unfortunate involvement.
Und dann hat er eine kurze, aber klare Ansage an das Mullah-Regime im Iran ausgesprochen. Aktuell laufen Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Bald steht das nächste Treffen in Genf an. Es geht um das Atomprogramm der Mullahs. Im vergangenen Jahr hatten amerikanische Jets Angriffe auf iranische Atomanlagen geflogen. Seit Dezember sind die Spannungen wieder gestiegen, auch wegen der massiven Proteste in Teheran und anderen Städten gegen das Regime. Trump hat an die vielen Opfer erinnert, die durch iranische Regimetruppen getötet wurden. 32.000 Tote habe es gegeben.
And just over the last couple of months with the protests, they've killed at least, it looks like, 32,000 protesters. 32,000 protesters in their own country. They shot them and hung them. We stopped them from hanging a lot of them with the threat of serious violence. But this is some terrible people.
Bei all dem dürfte heute Nacht die iranische Machtelite genau zugehört haben. Die Drohkulisse ist groß. Die USA haben viel Militär in die Region verlegt, unter anderem den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln, Jets und Kriegsschiffe, und in Israel wurden zuletzt Tankflugzeuge der Amerikaner gesichtet. Trump hat gesagt, man sei in Verhandlungen, aber man habe noch nicht die geheimen Worte von den Iranern gehört, nämlich, dass sie keine Atomwaffe haben wollen.
We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference.
Diese State of the Union war eine Stabilisierungsoffensive. Trump macht das, was er politisch am besten kann. Er versucht, die gefühlte ökonomische Unsicherheit der Bevölkerung, die sich ja aktuell in vielen Umfragen spiegelt, mit einem Gefühl von Kontrolle zu begegnen, nach innen und nach außen. Er will vermitteln, wir gewinnen und ich, der Präsident, habe es im Griff. Ob diese Botschaft ankommt, werden die Zwischenwahlen für einen neuen Kongress im November zeigen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Journalistin Mary Abdelaziz Ditso spricht mit mir über die Vertrauenskrise der Medien, über Narrative, Framing und über das Zusammenspiel der vielen Meinungen.
Ich würde jedem Medium ans Herz legen, den Binnenpluralismus auszubauen. Das heißt, zu schauen, dass innerhalb der Redaktion verschiedene Farben stattfinden.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt den neuesten KI-Deal von Meta. Und wir lernen alles über ein schönes Fernsehprogramm für Zuschauer mit vier Beinen. Die Medien in Deutschland werden in der öffentlichen Diskussion oft kritisch betrachtet. Und das ist auch gut so. Mündige Leser und Hörer sollen hinterfragen, was die Journalistinnen und Journalisten vermitteln. Gerade öffentlich-rechtliche Medien stehen aktuell unter verschärfter Beobachtung, vor allem das ZDF. In einem Beitrag über die Vorgehensweisen der US-Einwanderungsbehörde ICE kam künstliche Intelligenz zum Einsatz, ohne dass dies gekennzeichnet wurde. In der ursprünglichen Version der Ausstrahlung war eine Szene zu sehen, in der Einsatzkräfte eine Frau und zwei Kinder auf der Straße abführen. Diese Aufnahme stammt allerdings von einer KI. Das ist natürlich besonders bitter für eine gebührenfinanzierte Sendeanstalt mit Bildungsauftrag. Der Sender hat sich entschuldigt. Über Kritik an und Vertrauen zu den Medien spreche ich mit Mary Abdelaziz Ditso, Journalistin, Moderatorin und Chefredakteurin für Wirtschaft und News beim Portal Finanzfluss. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Behind the News. Das erscheint diese Woche im Ullstein Verlag. Darin analysiert sie die Mechanismen hinter der Produktion von Nachrichten, von Medien, und sie zeigt auf, was guter Journalismus leisten sollte. Ein schönes Thema, das uns bei The Pioneer natürlich besonders interessiert. Wir fühlen uns mit unserem unabhängigen Journalismus dem Motto von Hannah Arendt verpflichtet. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Ich habe Mary zu uns ins Studio eingeladen und mit ihr gesprochen über Medien und über Vertrauen. Guten Tag, Mary Abdelaziz Ditso.
Hi, Chelsea Speaker.
Sie kennen den Journalismus von innen. Was würden Sie sagen, sind die größten Fehlentwicklungen der letzten 10 Jahre?
definitiv eine ganz besonders, nämlich, dass sich die Medien oder dieser Begriff, die Medien, hat sich ja im Volksmund sehr stark etabliert. Jetzt müssen wir uns natürlich mal fragen, warum eigentlich, ne? Und meine These ist, deshalb, weil die Berichterstattung zumindest temporär viel zu homogen ist. Und dadurch entsteht der Eindruck, als wären die Medien quasi eine geschlossene Masse und würden doch eh alle das Gleiche berichten. Also, was passiert in der Konsequenz? Menschen wenden sich immer stärker ab hin zu alternativen Medien oder auch einfach im Internet Influencern und vergessen teilweise, dass dort natürlich eine ganz andere Atmosphäre herrscht, vielleicht auch keine Faktenchecks stattfinden und so weiter und so fort. Das ist für mich eigentlich der größte Missstand, dass etablierte Medien an der Stelle viel zu homogen sind.
Wie sind wir dahin gekommen, dass wir alle als Medien als so homogen betrachtet werden? Sind wir es wirklich?
Wir sind es nicht wirklich und das ist das Problem. Wir sind es aber temporär wirklich. Wir sehen das bei ganz verschiedenen Themen, ne? Corona zum Beispiel. Wie wenige Medien haben vielleicht mal Skeptiker zu Wort kommen lassen oder auch einfach mit Menschen aus dem Altenheim gesprochen, wie sie sich gerade fühlen mit den Maßnahmen. Wir sehen es aber auch bei der Ukraine, wenn es um die Lieferung schwerer Waffen geht, wo laut Studien oder laut Umfragen eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung im Mai 2022 schon gesagt hat, wir sind gegen die Lieferung schwerer Waffen und gleichzeitig die Kommentare von Journalisten in der Mehrheit genau die anderen waren. Und wir sehen es auch beim Thema Nahost, ne, wo es ganz viele Studien mittlerweile zu gibt, repräsentative Studien, die zeigen, es gibt und gab ein Bias zulasten der arabischen Welt. Und das sind alles keine Meinungen, das basiert auf Wissenschaft. Also in dem Buch, was ich geschrieben habe, führe ich das ganz genau aus und deshalb kritisiere ich das auch und nenne das auch mediales Gruppenkuscheln, ne, und sage, davon müssen wir eigentlich wegkommen, von diesem temporären Zustand der Homogenität, dieses eine Narrativ, was immer in den Vordergrund gehoben wird.
Ja, jetzt sprechen wir von den Medien, aber die Medien bestehen ja aus einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Wie kommt es dazu, dass viele im Medienbetrieb entweder etikettieren oder mit Ideologie vorangehen und das so stark prägen? Also letztendlich kommt es auf jede einzelne Person, die im Medienbetrieb tätig ist.
Absolut. Und ich glaube, das kommt erstens darauf an, wo ist diese Person beheimatet medial. Es gibt ja öffentlich-rechtliche sozusagen Medien, die zur Objektivität im Staatsvertrag verpflichtet sind. Aber es gibt ja auch ganz viele private Medien, die dürfen ja Tendenzbetriebe sein. Die müssen also gar nicht ausgeglichen oder möglichst objektiv berichten. Und dann ist immer die Frage, wo bist du als Journalist angesiedelt und was ist deine Absicht, deine Intention? Und darauf kommt es an. Und wenn die Intention halt ist, naja, ein bestimmtes politisches Narrativ durchzudrücken, dann erklärt sich ja auch, woher dieser Bias kommt.
Ist das denn in erster Linie ein Medienproblem oder ist es ein gesellschaftliches? Will die Gesellschaft sowas und die Medien liefern das, was die Gesellschaft will, oder kommt es von der anderen Seite? Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, es ist ein Wechselspiel. Und ich glaube, der Faktor der Selbstzensur ist an der Stelle nicht zu unterschätzen. Und was Sie eben auch schon angesprochen haben, die Etikettierung. Das geht alles miteinander einher. Also wir leben in total polarisierten Zeiten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, egal auf welcher Seite der Geschichte wir stehen. Und Medien, viele Medien, neigen ja immer mehr dazu, diesen Kampf um die Deutungshoheit zu führen, um selber auf der vermeintlich richtigen Seite zu stehen. Deswegen meinte ich eben die Absicht, die Intention. Was ist sie denn? Aus meiner Sicht sollte sie doch sein, wenn wir sagen, wir möchten konstruktiv auf die Gesellschaft einwirken, differenziert und multiperspektivisch zu berichten. Das ist schwierig. Ich merke das auch in meinem Team. In dem Podcast, den wir haben, im Loop heißt der, jeden Tag diskutieren wir und ihr werdet das auch kennen. Ne? Wir haben jeden Morgen konstruktiven Streit, weil wir uns nicht klar sind, weil wir uns nicht einer Meinung sind und weil wir sagen, der Anspruch ist aber, differenziert und multiperspektivisch zu berichten, damit sich die Zuschauerschaft oder Hörerschaft selbst eine Meinung bilden kann. Also nicht dieses Foreframing, was an ganz vielen Stellen stattfindet.
Lassen Sie uns da ein bisschen tiefer reingehen beim Thema Framing. Was genau bedeutet das und wie funktioniert das?
Es gibt kein Rahmen ohne Bild. Das bedeutet, wir alle framen. Jeder Journalist framet. Die Frage ist ja nur, in welche Richtung framen wir. Das geht einher mit dem Mythos der Neutralität. Also, dass man sagt sozusagen, oder man hört ja immer wieder aus dem Volksmund, ihr müsst doch neutral berichten, ihr seid Journalisten, ihr müsst neutral berichten. steht aber nirgendwo. Nirgendwo steht, dass Journalisten neutral berichten müssen. Das würde ja bedeuten, laut Journalistikprofessoren wie zum Beispiel Tanjev Schulz, dass man die Welt abbildet, wie sie ist. Das geht aber nicht, weil man eben auswählt. Was ist berichtenswert? Das sind Nachrichtenwerte, die dahinterstehen. Und deswegen ist jede Berichterstattung geframed.
Was bedeutet das dann? Also ich glaube, jeder Journalist, wenn er die Kommentare unter seinen Beiträgen liest, hört zu rechts oder zu links oder zu dies oder zu das und meistens alles zusammen in irgendeine Richtung. Also es passt immer irgendjemandem nicht, auf jeden Fall. Was bedeutet das für unsere Arbeit als Journalisten?
Das bedeutet, wenn wir den Anspruch haben, möglichst objektiv berichten zu wollen, weil wir davon überzeugt wären, dass eine differenzierte, multiperspektivische Berichterstattung konstruktiv für die Gesellschaft wäre, dann ist es im Prinzip immer so, dass wir es irgendwem nicht recht machen, weil wir ja verschiedene Sichtweisen abbilden. Und das geht einher mit einer tiefen Überzeugung, die ich habe. Das ist auch was, wo ganz viele Journalisten immer mit rumhantieren, mit dem Begriff die Wahrheit. Wie oft habe ich schon Diskussionen geführt mit Journalisten, die mir gesagt haben, Mary, das ist die Wahrheit und wir müssen die Wahrheit abbilden. Nein, mein Freund, die Wahrheit gibt es nicht. Es gibt wahre und falsche Aussagen und es gibt Wahrheiten und es gibt Fake News. Aber die Wahrheit impliziert einen Kampf um die Deutungshoheit und in den sollten wir uns nicht begeben. Mhm. Nicht in diesen Zeiten.
Jetzt waren wir gerade beim Thema Fake News und das wird natürlich immer brisanter in einer Gesellschaft, wo KI auch in der Medienlandschaft vor allem immer eine größere Rolle spielt und man sieht immer die Beispiele, wo man einfach kaum noch unterscheiden kann, was ist echt und was nicht. Wie spielt das Thema hier mit rein, wie die Gesellschaft auf die Medien schaut?
Ganz stark. Es ist natürlich so, dass große Redaktionen auch große Faktencheck-Teams in aller Regel haben, ne? Was ihnen ja eigentlich erstmal die Fähigkeit verleiht oder verstärkt, konstruktiv über Dinge zu berichten, weil sie die Möglichkeit haben, die Fakten zu checken und ausgewogen, ausbalanciert zu berichten. Ich sag mal, ein einzelner Influencer, ich will da gar nichts unterstellen, aber tut sich da wahrscheinlich schwieriger oder vielleicht hat er auch gar nicht den Anspruch. Vielleicht muss er das auch gar nicht haben. Aber das ist ja das verschenkte Potenzial, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass das, was in den Umfragen stimmt, nämlich dass jeder Fünfte in diesem Land denkt, dass Medien systematisch lügen, da sehen wir ja schon das Problem. Und das ist so schade, das ist verschenktes Potenzial etablierter Medien, dass sie das Vertrauen verspielen, indem sie aus meiner Sicht polarisieren und indem öffentlich-rechtliche und private Medien teilweise immer das gleiche Narrativ in den Vordergrund stellen.
Was müsste sich auch in den Medienhäusern ändern, sodass dieses Vertrauen auch wieder zurückgewonnen werden kann? Weil man hat auch oftmals das Gefühl, das ist so festgefahren. Vertrauen ist schnell verloren. Vertrauen wieder aufzubauen ist natürlich eine viel schwerere Aufgabe. Wie kommt man dahin?
Ja, indem dann die entsprechenden Medien ganz stark am Thema Binnenpluralismus arbeiten. Es gibt ja das sogenannte außenpluralistische Prinzip, was auch im Grunde nichts anderes sagt, als dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und dem gegenüber stehen private Medien und sie sollen in ihrer Vielfalt, hört sich alles so wunderbar romantisch an in der Theorie, für Meinungspluralität sorgen. De facto in Zeiten von Paywalls geht dieses Prinzip aus meiner Sicht nicht auf. Weil wer abonniert 5 Medien und um irgendwie 5 verschiedene Blickwinkel zu bekommen? Das heißt, der Binnenpluralismus, das ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn wir so möchten. Also ich würde jedem Medium ans Herz legen, den Binnenpluralismus auszubauen. Das heißt, zu schauen, dass innerhalb der Redaktion verschiedene Farben stattfinden, Diversität stattfindet, man konstruktiv miteinander ins Gericht geht und streitet, so wie eure und unsere Redaktion das jeden gottverdammten Morgen tun, miteinander streiten um ein möglichst ausgewogenes Ergebnis.
Ja, dann hoffen wir, dass viele Medienhäuser auch dahin kommen und das auch leben in Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Dass die künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert, ist mittlerweile eine Binse. Auf der Pioneer One lernen Sie hingegen, wie Sie als Unternehmer und als Führungskraft KI zu Ihrem Mitarbeiter machen. Beim Pioneer Bootcamp Best of AI. Dazu Gürkan Ünlü von Ahead Ernt.
Wer versteht, wie man KI richtig einsetzt, der kann natürlich Prozesse beschleunigen, Wissen sichern, Entscheidungen deutlich besser treffen. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen aber auch vor der Herausforderung, dass erfahrene Mitarbeiter, gerade die Babyboomer, bald in Rente gehen und ihr Wissen mitnehmen. Das haben so die meisten gar nicht auf dem Schirm. KI bietet hier aber eine wirklich coole Lösung, wie man das Wissen seiner Mitarbeiter aus der Babyboomer-Zeit oder aus der anderen Zeit konservieren kann, bewahren und auch anderen weitergeben kann. Und genau das zeigen wir im Bootcamp, wie man das alles praktisch umsetzt und natürlich nicht nur darüber redet, sondern selber machen, ist die Devise.
Best of AI am 23. April auf der Pioneer One in Berlin. Alle Infos finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger auf Meta. Der Silicon Valley-Gigant von Mark Zuckerberg legt vor im KI-Rennen. Anne Schwedt in New York hat für uns alle Hintergründe. Guten Morgen, Anne.
Hallo Chelsea. Ja, an der Wall Street sieht man gerade ziemlich klar, Meta meint es im KI-Rennen bitter ernst und kauft sich dafür gleich bei mehreren Chip-Giganten ein. Nur eine Woche nach dem Mega-Deal über Millionen Nvidia-Prozessoren legt Meta jetzt mit AMD nach und sichert sich in einem mehrjährigen Vertrag bis zu 6 Gigawatt an speziellen KI-Grafikchips und dazu optimierte Prozessoren für seine Rechenzentren. Spannend ist vor allem die Konstruktion dahinter. Meta bekommt die Option auf rund 10% von AMD in Form von Aktienwarrants. Die einzelnen Stufen hängen davon ab, wie viele Chips tatsächlich dann abgenommen werden und wie sich der Kurs entwickelt. Für Anleger heißt das, Meta baut sich konsequent eine eigene KI-Infrastruktur auf, verteilt das Risiko bewusst auf mehrere Zulieferer und sendet damit das Signal, dass die Milliardeninvestitionen in Rechenzentren und Chips keine kurzfristige Wette, sondern eine langfristige Strategie sind, Chelsea.
Und dann schauen wir noch auf Home Depot. Amerikas größte Baumarktkette hat ihre Quartalszahlen vorgelegt, Anne.
Ja, bei Home Depot sieht man, wie zäh der US-Immobilienmarkt ist, aber auch, dass der Baumarktriese damit gut klarkommt. Die Quartalsumsätze sind zwar um rund 4% zurückgegangen, weil viele Amerikaner größere Projekte weiter aufschieben. Trotzdem hat Home Depot Umsatz und Gewinn leicht über den Erwartungen abgeliefert und seine Prognose für das laufende Jahr sogar auch bestätigt. Spannend für Anleger dabei ist, das Management spricht von einem eingefrorenen Wohnungsmarkt, rechnet aber mit einer Bodenbildung. Eine leicht sinkende Hypothekenzinsen, die wichtige Frühlingssaison und ein wachsendes Geschäft mit Profi-Handwerkern sollen das Geschäft langsam wieder ankurbeln. Gleichzeitig zeigt der leichte Anstieg der Durchschnittseinkaufsgröße, dass Kunden zwar insgesamt vorsichtiger sind, aber bei manchen Projekten zu hochwertigeren Produkten greifen, während Home Depot mit einem höheren Dividendenausstoß und guter Kostenkontrolle auch noch nebenbei versucht, die Durststrecke für Aktionäre erträglicher zu machen. Die Anleger feierten das auch mit einem Aktienplus von 2%.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass nicht nur Menschen ihre heimlichen Lieblingsserien haben.
Solche Zweifel hatte ich früher nie. Und seit ich in Paris bin, ist mein Leben ein Chaos. Und dramatisch und kompliziert.
Tja, Emily, Sie werden mit jedem Tag französischer.
Ich persönlich schaue momentan gerne eine schöne Romanze wie Emily in Paris. Ich habe es am Wochenende entdeckt und kann nicht aufhören, es zu gucken. Mit der richtigen Serie oder einem interessanten YouTube-Video kann man eben einfach gut abschalten. Tja, und es stellt sich eben heraus, dass nicht nur wir Menschen gerne fernsehen. Clevere Katzen- und Hundebesitzer haben das längst erkannt. Und genau solche Menschen starten dann YouTube-Kanäle für ihre flauschigen Mitbewohner. Es gibt unzählige und einer davon ist TV Binny. Auf dem Account gibt es stundenlange Videos mit allem, was das Katzenherz höher schlagen lässt. Der meistgesehene Clip wurde über 150 Millionen Mal aufgerufen. 6 Minuten lang flitzen schwarze Comic-Mäuse über einen gelb gepunkteten Hintergrund, akustisch untermalt von Mäusegepiepse. Ein Win-Win für alle Beteiligten. Die Tiere lieben es, Mäuse oder Garn über den Bildschirm zu jagen. Das Piepsen im Hintergrund tut sein Übriges, um ihre Aufmerksamkeit zu fesseln. Und die Besitzer wissen, dass die lieben Kleinen beschäftigt sind. Mit Fernsehen und nicht mit Sofa zerkratzen und Hausschuhe zerkauen. Es entstehen höchstens ethische Fragestellungen, wie man sie von Eltern auch kennt. Wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich noch okay für die kleinen Mitbewohner? Finanziert wird der Katzen-YouTube-Sender übrigens durch Werbung. Anscheinend schauen die Tierbesitzer selbst oft genug im richtigen Moment hin. Schließlich können auch die schlauesten Haustiere ihr Premium-Futter nicht alleine online bestellen. Aber vielleicht sollten Hund und Katze und Herrchen oder Frauchen einfach mehr gemeinsam unternehmen, statt alleine vor dem Fernseher zu hocken. Das entwickelt sich sonst irgendwann zu einer ganz schlechten Angewohnheit, einer Bad Habit sozusagen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier meine Kollegin Aleph Doan. Same time, same place.